Wir grüßen uns auch heute Morgen ganz herzlich in dem kostbaren Namen Jesus Christus, unseres Herrn und Heilandes. Er segne euch in der Gemeinschaft seines Volkes. Ihr seid die Auserwählten, die Geliebten Gottes. Ich weiß nicht, ob du das persönlich für dich in Anspruch nehmen kannst. Er war bereit, sein Leben zu opfern, damit du heute hier fröhlich ihm danken kannst an diesem Erntedank-Gottesdienst. Damit ist auch das Thema ein Stück weit vorgegeben, das ich euch mit euch heute Morgen teilen möchte. Es ist wie ein Widerspruch. Jeder Ökonom, jeder Wirtschaftsprofessor würde sagen, was ist denn das für ein Unsinn, was dort in der Gartenstraße verkündigt wird? Denn mein Thema lautet Erfolg trotz Verschwendung. Spätestens jetzt stellen sich doch einem die Nackenhaare hoch, wenn man sieht, was soll das denn für eine Aussage sein? Verschwendung ist das Schlimmste, was es gibt. Das mögen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen mal hineinschauen, wie Gott unser Leben beschenkt, oder soll ich sagen, unser Leben im Überfluss verschwenderisch anbietet. Ich habe hier mal so ein, kennt ihr das überhaupt noch so? Im Zeitalter der Digitaltechnik, weiß einer, was das ist? Ein? Das ist ein Sparbuch. Ein Postsparbuch. Ja, wer weiß denn, wie hoch die Zinsen auf diesem Postsparbuch sind? Minus, sagt er. Ja, und stellt euch mal vor, hier ist ein Sparbuch, da ist eine Million drauf. Ist das wirtschaftlich, diese Million auf diesem Postsparkonto zu lassen? Das wäre Verschwendung, oder? Und sofort habt ihr wahrscheinlich 1000 Ideen und sagt, eine Million, wenn ich eine Million hätte, ja, dann mach raus mit der Sprache. Was würdest du denn machen mit der Million? Anlegen? Ja, bitte. Was nimmst du denn dann? Gold, Silber, Edelmetalle, Immobilien? Naja, wir haben ja eine Auswahl. Aktien vielleicht? Auch nicht. Eine Million. Und dann gibt es ja auch sogar noch eine Anweisung aus der Schrift. Fällt euch Reichtum zu, du kriegst eine Million, was sollst du dann machen? Dann hängt euer Herz nicht daran. Dann gibt es noch eine Aussage, die passt überhaupt nicht rein. Sie lautet so, ich gebe dir mal einen Apfel, weil es steht, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Merken wir, wie es dann plötzlich zuckt und wehtut, wenn wir dann zum Portemonnaie greifen sollen und sagen, oh meine Zeit, der bettelt mich schon wieder an. Geben ist seliger als nehmen. Oder kennen wir die Bibelstelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sammelt euch aber Schätze im Keller oder unter eurer Matratze, wo sie keiner findet. Im Gurkentopf beispielsweise. Das war die Idee meiner Frau. Als wir in Urlaub fuhren, hat sie alle Dokumente da untergepackt. Warum unterm Gurkentopf? Der ist aus Steingut. Bei Feuer geschützt. Ist das nicht toll? Ich bin so froh, dass ich mein Haus heile wiedergefunden habe. So haben wir Ideen, wie wir bewahren wollen. Vor Verlust und schützen wollen. Eine Million. Und ich denke mal, ein lebensbedrohlich Erkrankter, der nur noch wenige Wochen zu leben hat, der sagt, einmal um die Welt mit einem Kreuzfahrtschiff. Und dann willst du buchen und was hörst du dann für eine Antwort? Zurzeit finden keine Kreuzfahrten statt. Was machst du mit einer Million? Und darüber wollen wir uns heute gemeinsam mal Gedanken machen. Ein erfolgreiches Unternehmen oder ein gut laufender Familienbetrieb, mittelständisches Unternehmen muss ein Ziel vor Augen haben, wenn es sich auf Dauer am Markt behaupten will. Ist das richtig? Und das Ziel heißt wie? Naja, wir sind eine Gemeinde, wir sind hier jetzt kein Fortbildungsseminar, aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist Wirtschaftlichkeit. Und der Ertrag muss den Aufwand an Geld und allen anderen Investitionen übertreffen. Es muss also zum Schluss, sagen wir es mal so, etwas dabei rüberkommen. Es muss was überbleiben. Ich kann nicht nur investieren, sondern ich will auch irgendwo einen Ertrag sehen. Das ist Wirtschaftlichkeit. Ansonsten droht unserem Unternehmen, unserem Einmannbetrieb, der Konkurs. Wir überschulden uns, haben aber keine Einnahmen mehr. Und wie sagt man, wir müssen dann die Hosentaschen auskrempeln und ja, was kommt dann dabei raus? Hier habe ich noch ein altes Taschentuch. Damit kann ich keine Schulden bezahlen. Und unser Gott, und deshalb sind wir heute Morgen hier, der ist ein überaus großzügiger Gott. Wirtschaftlich gesehen wirkt er wie ein Verschwender, der nicht effektiv seine Möglichkeiten ausnutzt, sondern sie scheinbar einfach links liegen lässt. Wie ich darauf komme, ein Beispiel gefällig. Als größte Energiequelle liefert die Sonne pro Jahr eine Energiemenge von etwa 1,5 mal 10 hoch 18 Kilowattstunden. Ich hätte fast gesagt, das ist eine Formel. Die Mathematiker können das sofort ausrechnen. 1,5 mal 10 hoch 18, eine 1 mit 18 Nullen dahinter. Kilowattstunden fallen auf die Erdoberfläche jeden Augenblick. Diese Energiemenge entspricht mehr als dem 15.000-fachen des Weltenergiebedarfs der Menschheit. Einfach ein Überschuss. Dabei nutzen wir die Sonnenenergie nur zu 0,15% unseres täglichen Energiebedarfs. Beispielsweise durch eine Voltaikanlage auf unserem Dach. Solarzellen kennt ihr alle. Stromerzeugung. Nur 0,15% der Sonne wird überhaupt genutzt. Erstaunlich fand ich mal, als ich das in einem Sternkundebuch gelesen habe, stell dir die Erde vor, so groß wie eine Erbse. Na, die Hausfrauen unter uns, vielleicht auch die Männer, wissen, wie groß eine Erbse ist? Ja, ich denke, jeder weiß die Größe einer Erbse. Jetzt wird es interessant, die Männer jetzt sind gefragt. Und dann stell dir bitte einen Fußball vor. Kannst du dir den vorstellen? Na klar, der ist enorm, der hat die Größe von, das weiß ich gar nicht. Aber du darfst nicht jeden Fußball aufs Feld schießen, das geht nicht. Es gibt eine ganz bestimmte Größe. Die beiden, Erbse und Erde, stellst du in einem Abstand von ungefähr 150 Metern auf. Nun weiß ich nicht, wie weit müssen wir da gucken, in die Richtung oder in die Richtung, 150 Meter. Da hast du auf der einen Seite auf der Mauer den Fußball und 150 Meter weiter hast du diese winzig kleine Erbse. Und jetzt hast du einen Größenvergleich zwischen Sonne und Erde. 150 Meter der Fußball als Sonne dargestellt, strahlt in, nur richtig fokussiert auf die Erde, um Energie zu sparen. Die Sonne strahlt in alle Richtungen, ins ganze Weltall hinein. Hallo, merkst du es noch? Das ist Überschuss hoch 3 produziert. Nur 0,15% brauchen wir hier auf der Erde. Der Abstand ist genau berechnet. Von wem? Unserem Gott. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und so eine gewisse Kälte hat er erzeugt, weil er an die Frauen gedacht hat. Damit die mit ihren Männern dann auch ins Modegeschäft gehen können und sagen, du brauchst mal einen neuen Anzug. Und ich kaufe mir auch gleich was Neues. Stell dir mal vor, es wäre so heiß und wir würden sagen, alles raus, runter, nur noch gerade ein Lendenschurz. Wie seid ihr privilegiert, ihr lieben Frauen? Jedes Jahr neue Mode. Das ist Überfluss. Reicht da nicht ein Hemd? Na zwei, eins ist ja gerade in der Wäsche. Aber zwei Hemden, Harald, reichen uns. Ja, da erleben wir das einfach. Die Pflanzen, überaus üppig, blühen sie im Frühjahr. Denken wir an die Obstbaumblüte. Und nur auch ein Teil davon bildet auch Früchte. Nur der fiese Löwenzahn. Mit seinen hunderten Fallschirmen, ihr kennt diese kleinen wehenden Samenfäden an einem Fallschirm, die er nach seiner Blüte bildet, verbreitet sich vom Nachbarn aus in meinem Garten. Da können wir uns drüber aufregen. Oder ein anderes Beispiel. Wie kann man Niagara-Fälle an der Grenze Amerika-Kanada, wie kann man Niagara-Fälle schaffen und eine Energie von 5.700 Kubikmetern? Das ist eine ungeheure Menge. Einfach 57 Meter tief stürzen lassen, ohne dass diese Energieausbeute, wie wir sie uns vorstellen, richtig genutzt wird. Auch wir selbst haben zu unserer rigorosen Ausnutzung unserer Ressourcen für wenig Geld uns verleiten lassen. Ihr fragt, wie? Sagen wir mal, ein Mann wiegt so 80 Kilo. Haben wir hier davon einen? So um 80 Kilo, da. Schlank ist der Mann. Die anderen lassen wir jetzt meiner Seite, aber die fahren auch Auto. 80 Kilogramm Körpergewicht. Morgens und abends fährt er mit dem Fahrzeug zur Arbeit, und zwar mit dem 20-fachen seines Körpergewichts. Hat er das verstanden? Die 80 Kilo, 1600, das ist gerade mal ein Mittelklassewagen, wenn überhaupt, oder ist das sogar ein Kleinwagen, 1600 Kilogramm, nutzt er und kann locker aufs Gaspedal treten und gibt richtig Gas und kommt an. Das 20-fache seines Körpergewichtes wird eingesetzt, um dich von A nach B zu transportieren. Angemessen wäre 1:1. Du wiegst 80 Kilo und ein Fahrrad wiegt keine 80, wiegt vielleicht nur 16, 32 Kilo mit E-Antrieb. Das heißt, das wäre ökonomisch. Wir müssten dann alle uns umstellen. Aufwand und Ertrag. Aber da sehen wir auch, wir vernichten Tonnen von Lebensmitteln jedes Jahr und jeden Tag, weil sie einfach zu viel produziert werden. Ein Beispiel, Krabben in der Nordsee gefangen, mit dem LKW gekühlt, über Nacht nach Marokko zum Auspulen transportiert. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und mit dem LKW wieder zurück nach Deutschland gefahren. Warum? Der Grund, Effektivität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit. Die Krabben in Marokko auspulen zu lassen, ist billiger, als sie hier vor Ort von fehlenden Arbeitskräften auspulen zu lassen. Wer möchte in die Fischindustrie, wer möchte dort Krabben auspulen? Ich bitte um Handzeichen, dann kann ich das weitermelden. Ich muss noch sagen, da gibt es nur den Mindestlohn für. Und da sehen wir, auf der nördlichen Erdhalbkugel leben wir in einer Zeit des Überflusses. Das Angebot eines Supermarktes ist immens. Wir fühlen uns als die Gesegneten des Herrn und er hat uns beschenkt, überschüttet mit Ernteerzeugnissen. Wir machen Mais sogar zu Treibstoff. Da müssten doch alle wohlgenährten und satten Europäer eigentlich ein großes Fest veranstalten und dem Herzen und dem Schöpfer von Herzen danken, oder nicht? Haben wir doch, sagst du vielleicht, Hartmut. Wir haben heute Erntedank. Dreh dich mal zur Seite, mach die Augen auf. Ach ja, stimmt ja, wir feiern heute Erntedank. Wir wissen um die Abhängigkeit des Segens Gottes für eine gute Ernte, eine gut florierende Wirtschaft. Und was wir noch haben, wir haben mittlerweile 75 Jahre Frieden in Deutschland. Und für die Geschichtswissenschaftler, rechnet mal bitte rückwärts, wann hatte Deutschland eine Periode von 75 Jahren Frieden? Mir reicht es bis rückwärts zum Ersten Weltkrieg. Ja, ja, die kenne ich noch. Moment, mein Freund, 1870, 71. Ja, deutsch-französischer Krieg. Und dann gehst du noch mal weiter zurück. Und jetzt muss ich hier die Experten fragen. Die sagen, ja, kann ich dir alle auflisten. Kleinkriege an allen Ecken und Enden, Frieden. 75 Jahre? Illusion. Und dafür dürfen wir danken. Wir wollen den Anfängen einmal lauschen und forschen, wo dieser Überfluss auf der Erde eigentlich begonnen hat. Wo kommt das her? Und wir finden ganz schnell die Antwort auf den im ersten Buch der Bibel, das ist im 5. Mose 28, Segen und Fluch. Vielleicht kennt ihr dieses Kapitel. Da finden wir in Vers 11 den Israeliten zugesichert und der Herr wird machen, dass du mit deinen Gütern recht und schlecht auskommst. Sag ich dich oder falsch? Da ist ein Wort, hey, da habe ich gerade eben drüber gesprochen. Der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gütern haben wirst, an der Frucht deines Leibes. Und meine Frau und ich sagen, da haben wir Überfluss. Wir sind mehr als die Durchschnittsfamilie und sind darin gesegnet. Gott sei Dank. Das ist aber noch nicht alles. An der Frucht deines Viehs, hatten wir auch schon mal, die Flöhe, die Wanzen, die Läuse, kennen wir alle. Das ist aber damit nicht gemeint, sondern vielleicht die Hühner, die Schafe, die Ziegen, die Rinder, die Schweine, Überfluss. Wenn ich das sehe, was in Deutschland alles gezüchtet wird, sie wissen zurzeit wegen Corona nicht, wohin mit den Schweinen. Kartoffeln müssen vernichtet werden in die Biogasanlage, habe ich gestern gelesen. Warum? Die Leute essen keine Pommes mehr. Weil die Hotels, Restaurants, Imbisseinrichtungen geschlossen sind. Alles zurückgefahren. Wir merken mit mal im Überfluss wird unsere Begrenzung uns vor Augen geführt. Die Frucht deines Ackers im Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Der Herr wird die guten Schätze auftun im Himmel in deinem Land, dass er Regen gebe zu seiner Zeit, dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber du wirst von niemandem borgen. Ist das nicht großartig, dieser Segen? Da sind wir zutiefst dankbar. Und ganz Deutschland geht heute in die Kirche. Die sind übrigens übervoll, weil natürlich alle zutiefst dankbar sind für den Segen und für den Frieden, in dem wir leben. Richtig oder falsch? Ich bin entsetzt, mit welcher Selbstverständlichkeit man sagt, rein in meine Taschen, hier habe ich eine und weil das noch nicht reicht, hier bitte auch noch. Wie, was hat das mit Gott zu tun? Vielleicht ist es im Augenblick so, dass Corona uns zum Umdenken auffordert, wohl dem, der Verstand hat und einmal darüber nachdenkt. Denn dieses Kapitel 28, ich habe es heute Morgen ganz neu gelesen, es hat mich sehr erschrocken. Die ersten 14 Verse sind so grandios und da könnten wir den Gottesdienst jetzt aufstehen, Hände heben und Gott preisen und loben. Aber dann plötzlich ab Vers 15 wird es ernst. Da sagt er dann den Israeliten, ich differenziere jetzt hier mal, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes, dass du hältst und tust alle seine Gebote. Das ist an Israel gerichtet. Jetzt frage ich, Deutschland, hast du die 10 Gebote mal bekommen? Ich denke, mindestens seit Luther, spätestens dort sind sie noch einmal bewusst geworden in seinem Katechismus, den er niederschrieb, um alle evangelischen Christen, die katholischen wussten das schon länger, die haben es oft nur in Latein gehört, denen wurde es vielleicht auch nicht so deutlich gepredigt, aber seit Luther hat keiner mehr eine Ausrede, dass auch Deutschland die 10 Gebote bekommen hat. Sie sind sogar im Grundgesetz verankert und wurden seit etlichen Jahrzehnten Stück für Stück aufgeweicht, abgewandelt, geändert. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchen wirst und tust alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und du sagst, Flüche, da will ich nichts mit zu tun haben. Und du sagst, was ist denn da ein Fluch? Und dann schreibt er der Mose auf in Vers 20, der Herr wird mit um dich senden Unfall, Unruhe und Unglück. Und etwas später kannst du nachlesen, auch dazu gehören Krankheiten und Pestilenz. Und ich habe meine Frau gesagt, wo kommt Krankheit und Pestilenz eigentlich her? Wer schickt die uns? Ich sage, weißt du, was da steht? Und der Herr wird dich schlagen. Ich sage, das ist ja furchtbar. Wo ist der liebe Gott geblieben? Er redet manchmal ernst, wie wir auch unsere Kinder uns vorknöpfen und sagen, setz dich da mal bitte hin. Ich muss mit dir ernstlich reden. Dein Weg, den du gehst, führt in deinen Untergang. Nicht meinen, in deinen. Oder du reißt vielleicht sogar die ganze Familie mit runter. Wenn du noch einmal dich den Drogen zuwendest. Kennt ihr solche Familien, die dadurch so zerstört wurden? Nur ein Beispiel. Oder Alkohol. Wenn du nicht aufhörst zu saufen. Oder wenn du nicht endlich aufhörst mit deiner Spielsucht. Und wir wissen, was Sucht ist. Die hat einen Namen. Du kannst nicht aufhören, du willst aufhören, du bist verzweifelt, ob das Alkohol ist oder Pornografie oder was du auch alles nimmst, da merkst du mit mal, wie du angegriffen wirst, wie die Gesellschaft dann auf einen Weg geführt wirst, wenn du abends die Fernsehprogramme guckst. Ich sage, ich schalte ab, ich kann es nicht mehr ertragen. Was uns serviert wird, was den Jugendlichen serviert wird, was ihnen vorgeschlagen wird als alternative Lebensform. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dann werde ich über dich nicht den Segen kommen lassen, sondern den Fluch. Und Corona, darf ich mal um Handzeichen bitten, wer empfindet Corona als Segen? Wer empfindet Corona nicht als Segen? Aha, dann merken wir, da stimmt irgendwas nicht. Dann müssen wir uns doch umstellen. Und ich glaube, ihr lieben Geschwister, das Erste, was die Kinder Gottes tun, ist in die Nachdenklichkeit zu kommen und zu sagen, Herr, was willst du uns damit sagen? Und mich persönlich treibt es in die Fürbitte. Fürbitte für mein Land. Entschuldigung, dass ich nicht für Amerika bete, für Donald Trump, der ist jetzt nun auch erkrankt, oder wen, ob wir auch immer nehmen. Du darfst beschränkt bleiben, meinetwegen auf deine Familie, auf deine Gemeinde, auf deine Stadt oder auf dein Land Niedersachsen. Oder du hast ein größeres Herz und sagst, Herr, wir bitten dich für unser Land. Erbarme du dich. Wir haben Erntedank. Wir haben den Überfluss. Aber wir leben wie die Sau im Dreck. Entschuldigung, diesen Ausdruck. Wir benehmen uns schlimmer als die Tiere. In manchen Umständen, in mancher Redewendung, in manchem Verhalten, wo Gott, ich soll ich mal sagen, sich die Haare rauft, das ist jetzt so ein menschliches Bild, wo er sagt, Gott, wie viel Geduld hast du mit uns? Und das ist unser Gott, er ruft uns auch durch Lebenskrisen, ganz eindeutig. Und auch das muss man feststellen, wo früher bei Olaf Latzel vielleicht 800 Leute in der Martini-Kirche in Bremen nur zugehört haben, waren anwesend. Heute ist eine Zuhörerschar von Tausenden, die über Livestream seine Predigten verfolgen. Ein evangelischer Pastor. Ich kann auch andere nennen. Es gibt noch in Stuttgart eine große Gemeinde und es sind die Ersten da, die aufwachen und sagen, wir wollen wieder hören, was Gott uns und mir zu sagen hat. Und da erlebe ich, wie selbst solche Krisenzeiten das Wort bestätigen, Not lehrt beten. Gott will nicht strafen und sagen, ich mache euch alle Stück für Stück fertig. Aber was er möchte uns aufwecken, dass wir auch als Kinder Gottes unsere Berufung verstehen, bittet für eure Obrigkeit. Das ist so wichtig, dass wir nicht einfach darüber hingehen. Und wir merken, wie das Wort Gottes wirkt, was hier schon im Alten Testament steht. Mein Wort wird nicht leer wieder zu mir zurückkommen. Wenn er sein Wort hineinspricht, von den Kanzeln, von den Predigten, wo du sie immer hörst, vielleicht im Fernsehen, über Bibel-TV. Es ist einfach großartig, über das Internet, über YouTube. Da erlebst du mit mal, wie christliche Botschaften in die weite Welt geschickt werden. Jetzt habe ich gestern gerade gehört, Baylis Conley, er kennt ihn sicherlich auch, der spricht immer über Bibel-TV, seine Sendungen werden jetzt in Russland verbreitet. Die Türen haben sich dafür geöffnet. In der Ukraine, in den baltischen Staaten, die gute, positive, mutmachende Botschaft des Evangeliums. Ich freue mich so darüber, dass Gott inmitten dieser Zeit Menschen auf unterschiedliche Art und Weise anspricht. So wie auch im Leben des Yachtfliegers Chas Zelmer aus den USA. Als Jugendlicher hatte er vom christlichen Glauben die Nase voll. Und nach der Schule geht er zur Luftwaffe, wurde Yachtflieger. Im Herbst 1987 wurde er nach Deutschland zu einem vierwöchigen NATO-Manöver abkommandiert. Am Ende des Aufenthalts wollten die US-Flieger noch einmal richtig Party machen und sie besuchten ein Sexlokal in, Schande über mein Haupt, Hannover. Chas Gewissen regt sich. Er ist doch gerade erst Vater geworden. Er ruft reumütig seine Frau an, doch die beiden streiten sich. Im Hotelzimmer blättert er an verschiedene deutsche Magazine durch, die er nicht lesen kann. In der Nachttischschublade findet er ein dreisprachiges neues Testament, das in vielen Hotels auf der Welt von den Gideons ausgelegt wird. Er liest, dass Jesus alles neu macht. Das überzeugt ihn. Er kniet sich vor seinem Bett hin, bittet Jesus Christus wieder in sein Leben zu kommen. Heute sorgt er als Mitarbeiter der Gideons dafür, dass auch andere Bibeln im Hotel oder im Krankenhaus gelesen werden können. Ihr Lieben, wisst ihr, wann ich diese Geschichte gelesen habe? Gott ist gut. In meinem Hotel in Hamm im September 2016 hatten wir einen großen Einsatz. Nach dreitägigem Hoteleinsatz mit 100 Gideons in Westfalen konnten wir in vielen Hotels die Bibel überreichen. Ich war einfach baff, als ich genau zu dieser Zeit diese Geschichte von dem Chas Zelmer las. Also kann Gott auch über eine Bibel in einem Hotel in das Leben eines Menschen hineinsprechen. Du sagst nur und? Schönes Erlebnis für dich. Aber das war's dann vielleicht auch für dich. Nein, ich behaupte, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Es steht nämlich geschrieben, sein Wort, das Evangelium, das Alte oder das Neue Testament, es wird nicht leer wieder zu Gott zurückkehren, sondern es wird tun, wozu er es sendet. Denn wo waren die Anfänge von Chas Chalmers erneuertem Leben. Es war die Zusammenkunft von zwei Handelsreisenden, die sich als Christen zufällig in einem Hotel, und jetzt müssen wir weit zurückdenken, 1897 trafen, beim gemeinsamen Bibellesen im Hotelzimmer, hatten sie die Schriftstelle gefunden, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Johannes 15, Vers 16, das war ihre Stelle. Und so trocken, sie begriffen nicht, dass dieses Wort eine weltweite Bewegung instand setzen würde. Ich habe euch erwählt. Zwei Mann gehen auseinander, treffen sich nach einem Jahr wieder und sagen, hey, da bist du ja wieder. Was macht der Glaube? Wie geht's dir? Du, wir sollten eine Vereinigung von Handelsreisenden gründen. Ja, wir laden 100 Leute ein. 100 Leute eingeladen, von den 100 eingeladenen Leuten kamen wie viel? Ein einziger dazu. Da saßen sie zu dritt und guckten sich an. Eins, zwei, drei. Eine traurige Geschichte, oder? Wenn Christen nicht mehr weiter wissen, was machen die dann? Die gehen auf die Knie und beten. Dann springt einer von ihnen auf und sagt, Brüder, wir nennen uns Gideons. Denn Gott kann mit wenigen Leuten viel ausrichten. Amen? Amen. Ja. Und so haben sie den Gideon-Bund tatsächlich mit jämmerlichen drei Leuten begonnen. Und im Laufe dann der Jahre kamen ihnen dann Stück für Stück Gedanken, wie sie mit dem Wort Gottes die Menschen erreichen wollten. Zuerst fing das tatsächlich in den Hotels an, später kamen Krankenhäuser dazu. Die Soldaten wurden ausgestattet im Zweiten Weltkrieg mit kleinen Taschentestamenten. Die Amis hatten alle eine Bibel bei sich, sofern sie nicht atheistisch eingestellt waren. Und dann fragst du natürlich, ja, und diese Begegnung im Krankenhaus, wo war denn da der Grund gelegt, dass ein Mann im Hotel sagt, ich will aber noch in meiner Bibel lesen? Das lag an seiner Mutter. Die ist also 1800, ich weiß es nicht, 40 oder wann auch immer geboren. Der musste und sollte seiner Mutter versprechen, John, bitte, du weißt, dass ich sterbenskrank bin, ich lebe nicht mehr lange. Ich habe eine Bitte, wirst du sie mir erfüllen? Mutti, was möchtest du? Ich möchte, John, dass du jeden Tag in der Bibel liest und dass du mit deinem Herrgott sprichst. Willst du mir das versprechen? Ja, Mutti, wenn du dann ruhig sterben kannst, dann weiß ich, dass Gott auch mit mir sein wird. Und er handelte auf diese Art und Weise und verpflichtete sich damit, jeden Tag in der Bibel zu lesen und trifft, ja, per Zufall in Anführungsstrichen, einen weiteren gottesfürchtigen Mann, der sagt, lies laut! Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Durch ein Mutterherz, das betend für ihren Sohn eintrat, den Samen hineinlegte des Wortes Gottes und das Wort wurde lebendig. Nach 40 Jahren kam erst die ganze Bewegung der Gideons dadurch zum Laufen. Und das ist so großartig. Ich habe euch was mitgebracht. So eine Erinnerung, wo man einfach sagt, gibt's denn sowas? Als ich nämlich in Hamm war beim Einsatz, da habe ich ja nicht nur Bibeln verteilt, sondern ich hatte auch etwas Zeit und gehe durch den Park und denke, ich gucke nicht richtig. Das kann doch nicht sein, sind ja keine Kinder. Was lag auf der Erde? Da lagen sie alle. Da rollten sie. Ich sage, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sie hier mitgebracht. Das sind Kastanien. Habt ihr den Glauben, dass aus dieser Kastanie eine Frucht entstehen kann, 30, 60 und 100-fältig? Was muss da passieren? Als ich durch den Park ging, habe ich gesehen, sie lagen auf dem Weg. No chance. Die werden zertreten. Es lagen welche unter dem Baum, auf dem Rasen, trocken. No chance. Ich habe Maulwurfshügel gesehen. Ich dachte, wenn da auf diesen Maulwurfshügel eine einzige rauffällt, was passiert? Irgendwann der Maulwurfshügel fällt zusammen, nimmt die Kastanie mit in sein Erdreich. Und was passiert in der Erde, in der Dunkelheit? Man sieht sie nicht mehr, es gibt sie gar nicht, sie ist tot. Falsch. Eine ungeheure Wachstumskraft hat Gott in diesen Samen hineingelegt und eines Tages wird ein Kastanienbaum aufbrechen und dieser Kastanienbaum wird wieder Frucht tragen. 30, 60, 100-fältig? Na, mehr als das. So ist das Wort Gottes. unscheinbar, nicht laut tönend. Brüder, Schwestern, ich wachse im Herrn immer mehr. Sondern das ist einfach bescheiden und sagt, das brauche ich nicht, ich brauche kein Terrain machen. Die Frucht des Heiligen Geistes wird dich verändern. Menschen werden dich fragen, was ist mit ihnen passiert. Ich habe meinen Gott erlebt und deshalb darf ich ihm nachfolgen und ich liebe ihn. Und das Interesse und die Neugier wird so groß sein. Dass sie sagen, erzähl mir einfach mehr davon. Und das, finde ich, ist so großartig. Wie so war es bei Norman Rentrop gewesen. Kennt ihr Norman Rentrop? Es ist ein Verleger, ein Geschäftsmann gewesen. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Aber dieser war ebenfalls in einem Hotel, machte die Schublade auf. Und was entdeckte er? Na, jetzt wisst ihr aber Bescheid. Packung Tempotaschentücher, die jemand liegen lassen hat. Nein, die wird weggeschmissen, weggeräumt. Nein, in dieser Schublade lag auch wieder eine Bibel. Verleger. Der hatte Umsatz im Kopf. Der hat einen Vortrag gehalten über Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Effizienz, Ideenreichtum. Findet die Bibel, fängt an zu lesen, Neues Testament, Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, was er alles gelesen hat. Sagt die Bibel gehört doch nicht in so eine Nachttischschublade. Die Bibel gehört unter das Volk. Die muss doch gelesen werden. Ich bin einfach begeistert. Da hat er die vogelige Idee und sagt, die Bibel gehört ins Fernsehen. Wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht? Er findet Freunde, ist von dieser Idee so, soll ich sagen, besessen oder begeistert, ist vielleicht besser gesagt. Von dieser Idee so begeistert, findet Freunde und sie sagen, ich bin bereit, eine Starthilfe zu geben. Ich glaube, sechsstelliger Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht war es auch siebenstellig, dass eine Million dabei rauskam. In dieser Größenordnung gab es dann auch die ersten, na, wie soll man sagen, bescheidenen Anfänge von Bibel-TV. Habt ihr davon schon mal gehört? Da saß doch dann anfangs auf dem Stuhl mit der Bibel auf dem Schoß eine Frau und hat mit mehr oder weniger guter Betonung einfach die Texte vorgelesen. Ich dachte, oh, na gut, als Abwechslung war dann auch mal ein Mann, der hat dann auch auf dem Schoß die Bibel gelesen. Sah sehr weise aus, mit Brille, grauhaarig, man müsste ihm zuhören, aber ich weiß nicht, wie viel umgeschaltet haben. Das waren die Anfänge. Und mittlerweile erreicht Bibel-TV so viele Leute, das geht bis ins Internet, durch Zeugnisse, Lebensberichte. Norman Rentrop hatte damals die Idee, sagt, es kommt keine konfessionelle andere Richtung rein, als nur das Wort Gottes, es soll keinen Streit geben. Mittlerweile sagen sie, wir müssen berichten, das, was Gott weltweit tut. Und du hörst ermutigende Lebensberichte über Bibel-TV. Ich darf es mal so deutlich sagen, wenn du ungläubig bist über Bibel-TV, hast du die Chance, den lebendigen Gott kennenzulernen. Und das freut mich sehr. Das heißt, über die Anfänge, wie viel war es? Es war John Nicholson, der seiner Mutter versprochen hat, ich lese in der Bibel. Zaghaft. Über weitere Männer und Frauen Gottes, die sich eingereiht haben, ist eine Wachstumskraft entstanden. Aus einer kleinen Kastanie 30, 60 und 100-fältig Frucht gebracht zu Gottes Ehre. Kannst du das nachempfinden, glauben, dass Gott etwas so tun kann? Erntedank in diesem Bewusstsein feiern. Herr, du bist ein überaus reichlich anbietender Gott, schenkender Gott. Und ich darf dabei sein. Und ich freue mich darauf. Einmal in deinem Reich. Wir haben ja noch das tausendjährige Reich vor uns. Wir haben die Ewigkeit vor uns, ein weiterer Abschnitt. Diesen Gott kennenzulernen. Wollen wir ihm nicht, 5. Mose 28, die ersten 14 Verse auf uns wirken lassen und sagen, Herr, ich will teilhaben an deinem Segen. Ich will aber, und das gehört dazu, auch auf deine Stimme hören. Und schön, dass du da bist. Ich gratuliere dir und jedem, der zuschaut. Ich gratuliere euch, dass ihr euch heute Morgen an diesem Sonntag nicht für ein Breakfast entschieden habt in irgendeinem Hotel. Darf mal sein. Ist nicht verboten, aber heute unter dem Wort Gottes seid und euch hier eingefunden habt und sagt, ich will mehr über meinen Gott in Erfahrung bringen. Warum? Für mich, haben wir gerade gelernt. Gott ist überaus großzügig, sondern dass auch ich austeilen kann, anderen mitteilen kann, was Gott in meinem Leben Gutes getan hat. Bist du mit dabei? Der Herr segne dich. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zu uns Germanen gekommen bist. Ich muss das mal so deutlich sagen. Da hast du auch noch irische Mönche benutzt, die über England rübergekommen sind und haben das Evangelium auch hier den Germanen gepredigt. Und sie haben geglaubt. Nicht alle. Manche waren aggressiv. Herr, und wir wollen auch heute in unserer Zeit das Evangelium weiterhin verkündigen. Wir wissen, etliche sind ablehnend. Das soll uns nicht abschrecken, es denen zu verkündigen, die offen sind und die dankbar dafür sind. Und Herr, wir vertrauen deinem Wort, dass es Frucht bringt. Auch durch unsere spärliche Berichterstattung, was du in unserem Leben getan hast, dass sie lebensverändernd auch andere anzieht und sie sagen, diesen Gott, dem will ich mich anvertrauen, ausliefern. Ich will Jesus, seinen Sohn, bewusst in meinem Leben anerkennen, aufnehmen als den, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Ich will Ja sagen zu seinen Worten, die er im Neuen Testament niederschreiben ließ. Ich will mehr über diesen Glauben in Erfahrung bringen. Und danke, Herr, dass du jeden Suchenden finden lässt, jeden Aufrichtigen es gelingen lässt. Das ist deine Zusage. Und darüber freue ich mich, dass wir uns im Himmel einmal wiedersehen und staunen, wie du auch dabei. Ja, weil die Frucht reichlich ist, die du einsammelst und die du geschenkt hast. Amen.